Anton, am 13. August war ein wichtiger Tag.
Da war ich gerade an der Ostsee angekommen, Friederike. Ganz toll.
So, Ostsee. Aber an diesem Tag begannen in den USA die Wahlvorbereitungen für den nächsten Präsidentschaftskandidaten.
Aber die Wahl ist doch erst im nächsten Jahr.
Am 13. August fand der Ames-Straw-Poll statt. In Ames, einer Kleinstadt in Iowa. Diese Wahl gilt in den USA als der Beginn der Wahlen der Republikaner für ihren Präsidentschaftskandidaten. Hier darf jeder wählen, der älter als 16,5 Jahre ist und in Iowa wohnt oder studiert.
Wo liegt denn Iowa? Habe ich noch nie gehört.
Iowa liegt im Mittelwesten, westlich von Chicago. Eigentlich geht es bei dieser Wahl um ein Fundraising-Dinner, also ein Spenden-Sammelessen. Die Kandidaten stellen dazu Zelte auf, ähnlich den Zelten beim Münchner Oktoberfest. Die Plätze dafür werden von den Republikanern meistbietend versteigert.
Und dann beginnt das große Fressen. Was gibt es denn zu essen?
Langsam, Anton. Zuerst musst du eine Eintrittskarte für $30 lösen. Dann kannst du hinein und mitspachteln.
Und wo ist die Wahl?
Die findet ebenfalls im Zelt statt.
Und das ist es?
Natürlich nicht. Die Kandidaten geben auf einem Podium kurze Statements ab. Es findet außerdem ein richtiger Jahrmarkt statt, mit Hüpfburgen, Musikprogramm, wie beim Schützenfest.
Und da kommen viele hin?
Ja, schon, weil die Kandidaten kostenlose Omnibusse im ganzen Iowa herumfahren lassen, um Anhänger einzusammeln. Außerdem bezahlen sie ihren Anhängern oft die Eintrittskarte.
Und sowas nennt sich Wahl? Wie hieß das?
Straw Poll, also Strohwahl. Wenn man Stroh in die Luft wirft, dann bläst der Wind es in eine bestimmte Richtung. Und wir wissen, woher der Wind weht.
Und aus welcher Richtung weht er in diesem Jahr?
Siegerin wurde die Frau Bachmann, dicht gefolgt von Ron Paul, einem Abgeordneten aus Texas. Der dritte, Tim Pawlenty, schnitt so schlecht ab, dass er seine Kandidatur zurückzog. Aber ein anderer, der gar nicht beim Straw Poll dabei war, machte auch von sich reden.
Wer ist das?
Der derzeitige Gouverneur von Texas, Rick Perry. Der hat inzwischen bekannt gegeben, dass er kandidieren will.
War diese Sarah Palin auch dort?
Ja, sie war da. Perry hatte eine Woche vor dem Straw Poll mit einem öffentlichen Massengebet in einem Stadion für Aufmerksamkeit in den Medien gesorgt. Es ging um den Tod von mehr als 30 US-Soldaten in Afghanistan und um die Rückstufung der Bonität der USA.
Woher kommt Perry?
Perry, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, dann Pilot bei der Air Force, seit 3 Wahlperioden Gouverneur von Texas mit hohem Wachstum und wenig Arbeitslosen, gilt als ein Macher.
Naja, das klingt ja wirklich gut.
Na, bloß, dass die neuen Arbeitsplätze von der billigsten Sorte und ohne Sozialleistung sind. Und das Wachstum auf der Ölindustrie basiert. Texas hat außerdem sehr viele Hinrichtungen. 26% der Texaner haben keine Krankenversicherung.
Nicht gerade positiv.
Texas ist eben anders. Sie waren auch 1836 bis 1845 eine eigene Republik, die sich erst später den USA angeschlossen hat.
Der Anschluss an die USA ist aber doch schon lange her.
Ja, aber Perry, immerhin Gouverneur von Texas, hat einmal damit gedroht, dass man das ja auch rückgängig machen könnte. Das wurde allerdings später dementiert.
Erst verquatschen Sie sich, dann sind Sie es nicht gewesen.
In einer Pressemitteilung hat ein Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses aber sehr deutliche Worte gebraucht. Er hat vor einer neuen Gangsterbande gewarnt und will die sogar vor Gericht stellen.
Ja, Friederike, das ist aber eigentlich Arbeit von Staatsanwalt und Polizei.
In diesem Fall vielleicht doch nicht.
Um wen geht es denn?
Es war der Abgeordnete Kucinich, ein Demokrat aus Ohio.
Nein, nicht der Abgeordnete, ich meine die Gangster.
Kucinich hat diese Pressenotiz am 23. August herausgegeben. Titel: Libyen und weiter. Wie kamen wir dorthin und was passiert als nächstes? Es heißt dort, dass die NATO unter Missachtung der UN-Resolutionen 1970 und 1973 illegal die Absetzung Gaddafis und den Austausch der Regierung verfolgt hat.
Stimmt, davon steht nichts in den Resolutionen. Es geht nur um den Schutz der Zivilbevölkerung.
Die NATO-Befehlshaber mögen unter dem Mäntelchen des internationalen Rechts ihre Befehle gegeben haben, aber sie sind nicht frei vom internationalen Recht. Wenn Gaddafi und seine Regierung vor Gericht gestellt werden, dann müssen auch die NATO-Befehlshaber vor Gericht gestellt werden.
Ja, denn sie haben dabei auch viele unschuldige Zivilisten verletzt und ermordet.
Und sie haben zugelassen, dass das Waffenembargo der UN ganz offen von UN-Mitgliedstaaten missachtet wurde.
Stimmt, davon ist die Bundesrepublik auch betroffen, denn wir haben eine große Menge Munition der NATO zur Verfügung gestellt. Stand in der Zeitung.
Und Kucinich greift auch Obama an, der den Krieg gegen Libyen ohne Zustimmung des Kongresses begonnen hat. Nach einem Gesetz von 1973 muss der Präsident nach spätestens 90 Tagen sich die Zustimmung holen.
Und Obama hat das nicht getan?
Er sagt, dass das kein Krieg im Sinne des Gesetzes sei. Außerdem hat der Präsident seit kurzem die Macht, Kriege gegen jedes Land, jede Organisation und jede Einzelperson zu führen, die Al-Qaida, die Taliban und mit ihnen verbündete Kräfte unterstützen.
Friederike, der Franz war auf dem Volksfest in Mutepuckel. Und rat mal, was da los war.
Na, Karussells, Fressboden und Hüpfburgen für die Kinder.
Für die Kinder, da bist du schon nah dran. Allerdings für die älteren Kinder.
Sag nur, die Bundeswehr war da mit ihrem Zirkus.
Du hast es erraten, die Bundeswehr mit ihrem Karrieretruck.
Die Bundeswehr braucht Nachwuchs, Anton. Die suchen überall.
Aber die Wehrpflicht ist doch abgeschafft.
Ausgesetzt. Und jetzt benötigt die Bundeswehr neben ihren 170.000 Zeit- und Berufssoldaten bis zu 15.000 junge Männer und Frauen für den sogenannten befristeten freiwilligen Dienst.
Stimmt, die Bundeswehr geht ja auch in die Arbeitsämter, um für Nachwuchs zu werben.
Und in die Schulen. Dort dürfen ihre Jugendoffiziere allerdings nicht werben, sondern nur den Unterricht gestalten.
Und was ist da der Unterschied?
Jugendoffiziere sollen den Jugendlichen allgemein erklären, weshalb die Bundeswehr im Ausland unsere Interessen verteidigen muss. Danach können Wehrdienstberater den Jugendlichen erzählen, dass sie bei der Bundeswehr umsonst studieren, eine Ausbildung und Karriere machen können.
Da wird bestimmt der eine oder andere Jugendliche schwach, der sonst vielleicht keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz bekommen hätte.
Da Schule und Bildung aber Ländersache sind, darf die Bundesregierung die Bundeswehr nicht einfach als Ersatzlehrer für den staatsbürgerlichen Unterricht in die Schulen schicken. Die Länder müssen sich damit einverstanden erklären.
Ja, das hast du schon mal erzählt.
Mittlerweile haben 8 der 16 Bundesländer mit der Bundeswehr Kooperationsabkommen beschlossen, wonach die Bundeswehr auf Einladung der Schulen beim Unterricht mitwirken darf.
Dann müssten wir, du, Friederike, du könntest doch auch auf Einladung der Schule am Unterricht mitwirken und dann bringst du Frieda mit. Frieda, Militär.
Ja, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Aber stell dir vor, Anton, einige Friedensgruppen haben ähnliche Kooperationsabkommen abgeschlossen und dürfen ebenfalls in die Schulen gehen, sozusagen als Gegenpol zur Bundeswehr.
Naja, die Schüler sollten beide Seiten hören, dann können sie sich eine eigene Meinung bilden.
Auf der anderen Seite ist uns die Bundeswehr, was zum Beispiel die finanzielle Ausstattung angeht, haushoch überlegen. Und sie kann den Jugendlichen Studium und Jobs anbieten. Und was können wir? Wir können ihnen nicht viel mehr als unbezahlte Mitarbeit in der Freizeit anbieten.
Aber vielleicht sollten wir doch der Bundeswehr das Feld in der Schule nicht einfach so überlassen.
Wir können ja auch mit unseren Erfahrungen in die Schulen gehen. Aber das Hauptziel muss sein, Bundeswehr raus aus der Schule.
Und wie willst du das erreichen?
Einmal müssen wir von unserem Bundesland verlangen, dass es sein Kooperationsabkommen mit der Bundeswehr kündigt.
Da muss die Friedensbewegung in 8 Bundesländern aktiv werden.
Es gibt in vielen Bundesländern Gruppen, die gegen die Bundeswehr in der Schule arbeiten. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, Schulfrei für die Bundeswehr, in Nordrhein-Westfalen, Schule ohne Bundeswehr NRW oder länderübergreifend Bundeswehr wegtreten, Kehrt Marsch und die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK.
Aber wenn die Länder trotzdem das Kooperationsabkommen mit der Bundeswehr nicht kündigen wollen?
Dann können die einzelnen Schulen selbst entscheiden, dass sie die Bundeswehr nicht reinlassen, sich zur bundeswehrfreien Schule erklären. Diese Entscheidung liegt allein bei der Schule, nicht beim Kultusministerium.
Und ist das schon mal geschehen?
Klar, zum Beispiel bei der hessischen Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach, der südhessischen Martin-Buber-Schule in Heppenheim und der Robert-Blum-Schule in Berlin.
Das ist ja super. Aber wenn Lehrer einfach froh sind, dass die Bundeswehr ihnen Unterricht abnimmt?
Dann können die Eltern einen Antrag stellen, dass ihr Kind vom Unterricht befreit wird, wenn die Bundeswehr auftaucht. Musteranträge gibt es bei Terre des Hommes.
Wieso denn Terre des Hommes? Das ist doch eine Hilfsorganisation für Kinder.
Die Schüler und Schülerinnen sind ja in der Überzahl noch minderjährig. und die direkte und auch indirekte Werbung bei Minderjährigen für Militäreinsätze widerspricht der auch von Deutschland unterschriebenen UN-Kinderrechtskonvention.
Und wenn dann die Bundeswehr doch kommt, dann können Eltern und Kinder gemeinsam vor der Schule demonstrieren. Ich glaube, dann kommt der Jugendoffizier kein zweites Mal.
In Libyen kommt der Gaddafi auch kein zweites Mal.
Okay, Friederike. Aber wer war eigentlich vor Gaddafi an der Macht?
Ursprünglich stand das Land unter osmanischer Herrschaft, hat aber fast immer eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt. Im Herbst 1911 besetzten italienische Truppen das Land. Im Gegensatz zu Tripolitanien im Westen leisteten die Stämme im Osten, Cyrenaika, und Süden, Fesan, erbitterten Widerstand.
Fesan? Wo ist denn das?
Der Fesan liegt im südlichen Libyen, also in der Wüste, und soll einer der schönsten Teile der Sahara sein.
Schön warm dort, nehme ich an. Und das war das Ende der Kolonialzeit?
Unsinn, Anton. Italien zog sich wegen des Ersten Weltkriegs weitgehend aus Nordafrika zurück. So konnten in Libyen 1918 bis 1920 mehrere lokale Regierungen entstehen.
Was den Italienern natürlich nicht gefiel.
Richtig. Zwischen 1922 bis 1931 versuchten sie, das Land wieder zu besetzen, was zu blutigen Auseinandersetzungen führte. Erst 1934 war die Kolonie fest in italienischer Hand, bis zum Zweiten Weltkrieg, den Italien ja auch verloren hat.
Und danach griff die UN ein, da sich die Libyer selbst nicht einigen konnten.
Richtig. Das Ganze beruht auf einer UN-Resolution der Nummer 289, vom 21. November 1949.
Und dann war Frieden?
Ja, denn die Tripolitanier hatten den Menschen in der Cyrenaika die Monarchie zugestanden. Es gab also dort das Vereinigte Königreich Libyen, das drei Hauptstädte hatte. Tripolis, Benghazi und Al-Baida. Und drei Regionen, Tripolitanien, die Cyrenaika und den Fesan.
Und dann fand man da irgendwelche Bodenschätze.
Richtig, 1959 wurden in der Cyrenaika größere Erdölfelder gefunden. Die dortigen Bauern zeigten kein Interesse an der Ausbeutung, aber die eher städtischen Tripolitanier sahen darin eine gute Einnahmequelle.
Und schon war wieder Streit.
Da hatte der Oberst Gaddafi leichtes Spiel mit seinem Militärputsch, der ihn 1969 an die Macht brachte.
Und dann war er vor mehr als 40 Jahren an der Macht. Jetzt ist er untergetaucht und wird als Kriegsverbrecher gesucht. Von den Rebellen in Libyen wird nun ein ganz neues System errichtet. Oder sie kehren zu alten Streitfällen zurück.
Richtig, und hoffentlich passiert jetzt nicht gleich wieder die alte Geschichte, dass die einzelnen Stämme und Regionen sich nicht einigen können.
Na, ohne Soldaten wird die Regierung auch nicht leben wollen.
Aber Anton, dort gilt doch auch, Militär gehört abgeschafft.